Die Puppe von Jürgen Seibold. Vorgesetzter brutal ermordet. München, 7.2.2009. Ein 41-jähriger IT-Angestellter hat am Freitag ohne erkennbaren Grund seinen Vorgesetzten brutal ermordet und sich daraufhin selbst gerichtet. Die Motive sind unklar. Zunächst begann der Arbeitstag des Abteilungsleiters Jan H., Namen von der Redaktion geändert, ohne erkennbare Veränderung. Kurz nach 9 Uhr betrat der Mitarbeiter Peter B. das Büro seines Vorgesetzten. Laut Zeugenaussagen hörte man gegen 9.10 Uhr mehrere Schüsse. Hinzueilende Kollegen fanden ein Blutbad vor. Peter B. erschoss seinen Vorgesetzten mit mehreren Kugeln. Mindestens zwei davon waren sofort tödlich. Im Anschluss an seine Tat richtete sich der Täter durch einen gezielten Kopfschuss. Über die Hintergründe der Tat ist laut Staatsanwaltschaft noch nichts Näheres bekannt. Die Zeugen befinden sich in psychiatrischer Behandlung und können erst in einigen Tagen detailliert befragt werden. Aktuell geht man von einem psychischen Problem aus. Man möchte jedoch Spekulationen vermeiden. Sobald die Zeugen befragt werden konnten und sich neue Erkenntnisse ergeben, werden wir darüber berichten. München, Deutschland, Februar 2010. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich jeder neue Mitarbeiter nach dieser alten Geschichte fragt. Aber es stimmt schon. Hinter jeder veröffentlichten, auf einige Zeilen reduzierten Nachricht befindet sich ein weitaus interessanterer Teil. Leider bleiben Tageszeitungen überwiegend oberflächlich und wollen nur durch die blutrünstigen Stücke schockieren. Das Thema wurde zwar noch wochenlang ausgebreitet, am Ende blieb es jedoch nur eine Episode, die von den Journalisten mit dem Hinweis auf psychische Probleme geschlossen wurde. Man muss sich ja neuen Themen widmen, sagte Robert mit einer leicht angewiderten Miene. Aber Sie kannten doch den Täter und wohl auch seinen damaligen Vorgesetzten, erwiderte Manuel voller Hoffnung, noch mehr über die düstere Seite seines neuen Arbeitsplatzes zu erfahren. Natürlich, ich habe doch mehrere Jahre mit beiden zusammengearbeitet. Peter kannte ich sogar privat sehr gut. Und aus diesem Grund kenne ich auch die Hintergründe dieser Story. Ich habe dies damals auch alles der Staatsanwaltschaft groß und breit erzählt. Aber die menschlichen Probleme werden nichtsdestotrotz als geistige Fehler interpretiert und somit kann man leicht zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Kann ich darüber mehr erfahren? Tja, heute haben wir sowieso nicht mehr viel zu tun, sagte Robert. Und wenn du mir jetzt noch einen Kaffee bringst, kann ich dir gerne eine wirre und verrückte Geschichte erzählen. Ist ja für mich nicht das erste Mal. Manuel hatte sich zu Beginn seines Arbeitslebens geschworen, niemals Kaffee für jemanden zu holen. In diesem Fall siegte jedoch seine Neugierde und er begab sich eilends davon, um seinem Chef eine frische, braune Brühe zu besorgen. Nachdem er das aufmunternde Getränk auf Roberts Schreibtisch gestellt und sich erneut auf dem Besucherstuhl mit gekreuzten Beinen niedergelassen hatte, begann Robert seine Erzählung. Unter uns gesagt, der Mord an Jan war zwar schockierend, doch in Wirklichkeit hat ihm keiner eine Träne nachgeweint. Jan war der Typ Chef, den man besser meiden sollte, im Gegensatz dazu Peter. Er liebte seinen Job und war auch als die Seele der Abteilung bekannt. Du kennst das sicher. Es gibt Personen, die schwimmen in Arbeit, erledigen unwahrscheinlich viel und sind immer bereit, anderen zu helfen. Genauso ein Mensch war Peter. Leider hat ihm das gewisse Etwas gefehlt. Er konnte sich nicht gut verkaufen und Jan warf ihm deshalb immer wieder vor, nicht zielorientiert zu arbeiten. Meiner Meinung nach war das aber nur das typische Geschwafel eines hilflosen Vorgesetzten. Aber egal. Es ist im Prinzip ganz einfach. Die beiden konnten sich absolut nicht riechen und dieser Umstand schraubte sich immer mehr hoch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, zu was Menschen fähig sein können. Ich kannte Peter immer als zuverlässigen Mitarbeiter und wir hatten auch privat sehr viel Spaß miteinander. Seine Tat war schlichtweg das berühmte überlaufende Fass. Er hat sich auch in den Jahren davor mehr und mehr verändert. Ich selbst habe lange gebraucht, um herauszufinden, warum seine Leistungen rapide nachließen. Die Verminderung seiner Leistungsfähigkeit war natürlich wie Wasser auf die Mühlen Jans. Dass er alleine der Grund dafür war, damit konnte ja keiner rechnen, erzählte Robert, beinahe ohne Punkt und Komma. Lediglich der duftende Kaffee sorgte für eine kurze Unterbrechung. Nachdem er seine Tasse wieder abstellte, fuhr er fort. In Manuels Kopf schwirrten bereits viele Fragen, doch er wollte den Redefluss nicht unterbrechen. Peter war schon immer von leicht morbiden Themen fasziniert und wie sich herausstellen sollte, suchte er einen Weg nach dem perfekten Mord. Gleichzeitig gab er sich seinen Aufgaben immer mit ganzem Einsatz hin und genau dies sollte der Anfang vom Ende sein. Er konnte sich nach und nach nicht mehr richtig auf seine Arbeit konzentrieren. Wie ich herausbekommen konnte, lag das schlichtweg an seiner ehrgeizigen Idee, eine Lösung zu diesem Thema zu finden. Dass er damit eine Lösung zur Eliminierung seines Vorgesetzten suchte, damit konnte nun niemand rechnen. Nichtsdestotrotz wurde er dabei mehr und mehr zu einem Abhängigen. Bevor du nachfragst, nein, er nahm keine Drogen. Er verbrachte lediglich seine Nächte wie ein Besessener auf der Suche nach einer Antwort. Ich habe in dieser Zeit sehr oft mit ihm diskutiert. Seine Abhängigkeit war förmlich greifbar für mich. Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, welche Energie ein Mensch aufbauen kann, um zu einem persönlichen Ziel zu kommen. Mir hat er diese Suche immer als Studie verkauft und ich dachte mir auch nichts Besonderes dabei. Hat doch jeder Mensch das eine oder andere Thema, welches Außenstehende nur mit dem Kopf schütteln lässt. Ich kann mich noch sehr gut an eine Diskussion erinnern, in der er mir klar machen wollte, mit welchen Problemen man bei diesem Thema konfrontiert sein könnte. Er faselte irgendwas von, man muss sowas alleine durchziehen, man darf keinen persönlichen Kontakt mit dem Opfer haben, ein wasserdichtes Alibi ist unumgänglich und so weiter und so weiter. Du kennst doch sicherlich den Film »Ein Cocktail für eine Leiche« von Alfred Hitchcock. Nicht wirklich, erwiderte Manuel, sichtlich angetan von allem bisher Gehörten. Tja, daran erkennt man dein junges Alter, solltest du dir wirklich mal anschauen. Ich glaube, der Film ist von 1948 oder so. Ich selbst habe ihn irgendwann im Fernsehen gesehen. Kommt auch immer wieder. Wiederholungen sind ja deren Grundprinzip, bemerkte Robert schmunzelnd. Jedenfalls handelt dieser Film, ich glaube, James Stewart spielte die Hauptrolle, von zwei Studenten, die vom Vortrag ihres Lehrers über die Kunst des Mordens inspiriert wurden. Fasziniert von diesem Thema strangulierten sie einen Kommilitonen und legten ihn in eine Truhe. Sie organisierten noch am selben Tag eine Cocktailparty und servierten das Buffet ganz frech auf eben dieser Truhe. Natürlich löst sich in diesem Film alles auf. Für Peter lag das jedoch nur in dem Umstand, dass der eine Student sichtlich nervös aufgetreten ist und sein Kommilitone, der Initiator dieser Tat, sehr überheblich auftrat. Dadurch haben sich die beiden selbst verzettelt, da sie den bohrenden Fragen ihres Lehrers schlichtweg nicht gewachsen waren. Wirklich ein interessantes Kammerspiel, nicht mehr ganz zeitgemäß, aber immer noch lohnend für einen netten Abend vor der Glotze. Erneut nippte Robert an seinem nun bereits stark erkalteten Kaffee, um mit seiner Erzählung fortzufahren. Jedenfalls fing Peter dann mit seinem privaten Studium, der perfekte Mord, an und vergaß dabei sein gesamtes bisheriges Leben. Du kannst dir nicht vorstellen, in welchem Maße er darin aufging. Peter hat immer alles sehr akribisch durchgeführt und genauso ging er auch bei diesem Thema vor. Natürlich gibt es keinen besonderen Weg, den perfekten Mord durchzuführen. Viel zu groß ist die Gefahr, dass eines Tages alles herauskommt. Dies schreckte Peter aber in keinster Weise ab. Er kniete sich mit einer uneingeschränkten Besessenheit in dieses Thema. Man sah nur noch Bücher über Bücher in seiner kleinen Wohnung. Alles Werke, die sich mit dem Thema des Mordens jeglicher Art beschäftigten. Fachbücher, Romane, Abhandlungen, ganz egal. Er wühlte sich durch jedes Werk, das ihm in die Finger kam. Hat er denn eine Möglichkeit gefunden, warf Manuel ganz still und leise ein, um Robert nicht zu sehr aus dem Konzept zu bringen? Robert zog die Augenbrauen hoch. Natürlich nicht, sonst gäbe es ja keinen Mord, entgegnete er. Er wollte dies nur lange nicht wahrhaben. Seine Studien wanderten ohne Unterlass durch alle Themen dieser Welt. Fast nicht zu glauben, aber studierte er doch tatsächlich auch alle möglichen mythischen und mystischen Themen, immer auf der Suche nach einer durchführbaren Wahrheit, die jemanden ohne Kontakt eliminieren könnte. Selbst vor Satanismus schreckte er nicht zurück. Dumm nur, oder ein Glück, dass keine Dämonen kommen, wenn man sie ruft. Sein Weg führte ihn über alle Weltreligionen, wobei die Bibel zu diesem Thema nicht viel hergibt, hin zu den kleineren, dafür jedoch mystischeren Religionen. Am Ende hatte es ihm der Voodoo-Kult sehr angetan. Nun war es an Manuel, die Augenbrauen hochzuziehen. Voodoo? So richtig mit Puppe und so? Klar, aber bekomme es jetzt nicht in den falschen Hals. Du musst berücksichtigen, dass er sich in diesem Augenblick schon in einem Status befand, der dem eines langjährigen Junkies entsprach. Man hatte immer das Gefühl, er wäre gehetzt oder etwas in dieser Art. Richtig zum Fürchten. Alles Positive, was man von ihm kannte, hat er bei seiner energischen Suche selbst in die Tonne getreten. Diese alte, ursprünglich westafrikanische Religion sollte auch sein letztes durchgeackertes Thema sein. Im Voodoo-Kult führte er die ersten richtigen Zeremonien durch. Stell dir einfach vor, ein Drogenabhängiger bekommt plötzlich das Gefühl, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Somit kann ich nun davon ausgehen, dass Peter sich eine Voodoo-Puppe herstellte, um seinen Chef umzubringen, bemerkte Manuel erschrocken. Langsam wurde ihm bewusst, wie weit die psychische Krankheit bereits fortgeschritten zu sein schien. Gleichzeitig fragte er sich, ob er das alles so hinnehmen könnte. Klang doch durchweg sehr, sehr fantastisch. Robert nippte erneut an seinem kalten Kaffee. Das Gesicht verziehend stellte er sie wieder ab und begann mit dem Ende seiner unglaublichen, aber interessanten Geschichte. Nun, du weißt ja, dass wir hier einige sportliche Aktivitäten anbieten. Genau bei so einer Veranstaltung hat Peter ein stark verschwitztes Baumwollshirt von Jan gestohlen. Ich persönlich fand dies im Nachhinein nicht konsequent durchdacht. Wollte er doch ohne jeglichen persönlichen Eingriff tätig werden. Aber ich denke, über solche Kleinigkeiten machte er sich keine Gedanken mehr. Ich weiß noch genau, wie abwesend er war, als ich ihm eine psychiatrische Betreuung vorgeschlagen habe. Ich mochte ihn wirklich gerne und war nahe daran, ihn zu so etwas zu zwingen. Tja, der Zeitpunkt sollte wohl nicht mehr kommen. Jedenfalls bastelte er sich aus diesem Shirt eine Puppe und begann mit seinen Verschwörungen und zweifellos auch mit dem Malträtieren der Puppe. Wie man es aus dem ein oder anderen Horrorstreifen kennt, hat es sich dann ziemlich schnell mit dem Opfer erledigt. Das hat jetzt aber wohl nicht geklappt, oder? Fiel Manuel Robert ins Wort und konnte schlichtweg nicht glauben, was er da gerade hören musste. Nein, nein, natürlich nicht. Jan ist weiterhin kerngesund durch die Flure gehetzt und hat seinen Frust bei seinen Untergebenen ausgelassen. Dies war auch genau das Problem. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt ist bei Peter die letzte Sicherung durchgebrannt. Jedenfalls hat er mit dieser Puppe alles Mögliche versucht. Ich konnte sie eines Tages mal sehen, ganz zufällig, als ich ihn abgeholt habe. Glaub mir, die Ähnlichkeit zu Jan war der Puppe detailreich in das Gesicht geschrieben. Aber ein Mythos bleibt ein Mythos. Ich gehe davon aus, dass er aus diesem Grund in seinem unermüdlichen Drang zum letzten Mittel gegriffen hat und sein eigenes Leben vernichtete. Natürlich nicht, ohne Jan mitzunehmen. Letztendlich scheint er gesiegt zu haben, wollte er doch seine Verurteilung vermeiden. Vielleicht hatte die Voodoo-Puppe doch eine Wirkung. Sie hat ihn nur mitgerissen. 8.800 Kilometer westlich, Texas, 2008. Völlig unbeeindruckt von zukünftigen Geschehnissen im fernen Deutschland saß Jack Brewer in Texas auf seinem Baumwollernter, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Weit entfernt vom Sklaveneinsatz früherer Zeiten fuhr Jack auf seiner Maschine Streifen für Streifen über sein Feld. Die Baumwollernte blieb trotz des Maschineneinsatzes ein Knochenjob. Für Jack spielte dies jedoch keine Rolle. Er liebte seinen Beruf. Seine gesamte Erntefläche befand sich nun schon in der 8. Generation in seiner Familie und wurde jeweils rechtzeitig an den Sohn weitergegeben. Jack selbst müsste hier noch etwas Einsatz zeigen und für einen Nachfolger sorgen. Doch im zarten Alter von 31 Jahren ist dieses Thema noch nicht wirklich wichtig. Dafür blieb noch genügend Zeit. Am meisten genoss er die ruhige Fahrt über sein Feld. Er ließ sich die Sonne in sein Gesicht scheinen und dachte unbekümmert über sein Leben nach. Beim Verkaufen der Ernte war er alljährlich über die hektische Betriebsamkeit und Unruhe der Einkäufer überrascht. Im Gegensatz zu diesen Hektikern blieb er durchweg ruhig, gelassen und ausgeglichen, völlig eins mit sich und der Natur. Sein John Deere-Ernter füllte sich mehr und mehr und schließlich fuhr er seitlich an den Modulbilder, um die gepflückte Baumwolle abzuladen. Diese 10-Tonnen-Maschine war Jacks ganzer Stolz. Seitdem er sich diese Investition geleistet hatte, erleichterte sich seine Tätigkeit erheblich. Nun musste er nur noch die gepflückte Baumwolle in diese Kompaktiermaschine schütten, worin sie dann hydraulisch zu großen Ballen zusammengepresst werden würde. An diesem Tag schien jedoch die hydraulische Presse nicht ordnungsgemäß zu funktionieren. Jack kletterte hinein, um die Ursache dafür zu finden. Er wühlte sich mit seinen Händen durch die bereits aufgeladenen Baumwollkapseln, um sich die hydraulischen Komponenten anzusehen. Als er einen dicken Stein eingeklemmt an einem Gelenk entdeckte, versuchte er, diesen mit der Hand herauszuziehen. Befreit von dieser Last, sprang im selben Augenblick die Hydraulik an und quetschte seinen Arm direkt unterhalb des Handgelenks. Schmerzerfüllt sah Jack nur noch, wie sich sein Blut über die Baumwollknospen und Baumwollfasern ausbreitete und sie dunkelrot einfärbte. Mit immenser Körperanstrengung schaffte er es, sich aus dem Bilder herauszuziehen und um Hilfe zu rufen. Glücklicherweise befand er sich gerade am Rande seines Feldes und konnte sehr schnell den nötigen Beistand durch seine Frau erfahren. Wie sich erfreulicherweise herausstellen sollte, waren die Quetschung und der Schnitt durch das scharfe Metall nicht besonders schlimm. Es hatte stärker geblutet als wirklichen Schaden angerichtet. Gut verbunden konnte Jack bereits am nächsten Tag mit seiner Ernte fortfahren. Somit war es für Jack wieder möglich, sich ganz seinem Leben und seinen frohen Zukunftsgedanken hinzugeben. Nur leider zerplatzen Zukunftsträume viel zu oft wie zarte, davonschwebende Seifenblasen. Wie konnte Jack im fernen Texas auch damit rechnen, dass er eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Deutschen hatte, der in gut einem Jahr erschossen werden sollte? Und dass Blut dicker ist als Wasser. So, und das war eine Kurzgeschichte namens Die Puppe von Jürgen Seibold, also vorgelesen auch von Jürgen Seibold. Diese Kurzgeschichte hat euch hoffentlich gefallen und sie befindet sich in einem Buch des Schauermärchenverlags mit dem Titel Zwischenmenschenkabinett und der ISBN-Nummer 978-394-3002-003. Und dieser kurze Podcast sollte nichts weiter sein als ein kleines Zwischenspiel zu dem üblichen Podcast, den wir nächste Woche wieder fortsetzen werden. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Spaß damit und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es den ein oder anderen Feedback zu dieser Geschichte gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. We'll be right back.